hört Campus Radio aktiv. Das Campus Radio der HAW Kiel.
Moin, hier sind Carla,
Franzi
und Moritz.
Und wir haben ein Interview aufgezeichnet mit den Stichwahlkandidaten der Oberbürgermeisterwahl, Samet Yilmaz und Gerrit Derkowski.
Freut euch auf ein ganzes Themenspektrum vom Klima über Wohnen bis zur Stadtbahn. Und ich sag mal so, ein bisschen diskutiert wird auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, es ist hitzig geworden teilweise, vor allem bei heißen Themen wie Mobilität und Wohnen.
Wir gehen rein.
Die Oberbürgermeisterwahl bei Campus Radio aktiv. Wir haben für euch nachgefragt.
Am 16. November hat Kiel gewählt und es ging darum, den neuen Oberbürgermeister der Stadt zu wählen. Ein klares Ergebnis gab es nicht, deshalb geht es in die Stichwahl. Und die beiden Kandidaten, die es in die Stichwahl geschafft haben, sind Samet Yilmaz von den Grünen und Gerrit Derkowski, der unterstützt wird von CDU und FDP. Und beide sind heute bei uns und wir reden noch mal ein bisschen drüber, wer für welche Positionen steht und genau, wie es so um die Stichwahl besteht.
Herzlich willkommen. Herr Derkowski, Sie haben mit 28,7% die erste Abstimmung gewonnen und Herr Yilmaz ist mit 24,8% Zweiter geworden. Sie trennen dabei so ungefähr 3600 Stimmen in den absoluten Zahlen. Das Ergebnis wurde am Wahlabend ja von vielen dann mit Spannung erwartet, wahrscheinlich von Ihnen beiden am meisten auch. Für Sie war es auch mit am spannendsten. Wie haben Sie beide den Wahltag verbracht?
Erstmal schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne gekommen. Und wie habe ich den Wahltag verbracht? Ich habe tatsächlich, weil ich keine Wahlkampfaktion mehr hatte, mir Zeit mit der Familie genommen. Das war auch mal sehr schön. Dann bin ich wählen gegangen und ganz klassisch im Wahllokal und bin dann 17.30 Uhr im Rathaus aufgeschlagen. Mit meiner Frau zusammen, wir hatten glücklicherweise meine Schwiegereltern zu Hause, die dann auf die Kinder aufgepasst haben. Und so wurde es ein schöner Wahlabend.
Waren Sie angespannt den Tag über?
Ja, natürlich. Also das ist ja auch vor allen Dingen mein erster Ausflug in die Politik. Ich habe das alles sowieso zum ersten Mal erlebt. Den ganzen Wahlkampf zum ersten Mal erlebt, eine Kandidatur zum ersten Mal erlebt und dann so ein Wahlabend. Da war natürlich viel Herzklopfen dabei.
Wie haben Sie den Wahltag verbracht?
Ja, der war natürlich auch spannend. Entspannter war da auf jeden Fall, das war mal ein Sonntag, den ich mal in Teilen ausschlafen konnte. Das ist auch selten vorgekommen in den letzten Wochen. Und ich habe mal wieder was nachgeholt, was ich so auch in den letzten Tagen dann nicht machen konnte. Ich war eine Runde laufen und wir haben entspannt mit der Familie gefrühstückt. Das war mir sehr wichtig. Und dann waren wir auch wählen, auch mit der Familie. Ich wohne ja in Russe. Dann waren wir in der Grundschule in Russe. Das ist unser Wahlbezirk. Und anschließend stieg auch so langsam die Nervosität, so dass wir langsam ins Rathaus gegangen sind und wir waren gut besetzt. Ich bin ja Ratsherr seit 2023 im Rathaus und in den Fraktionsräumen hatten wir ja ein paar Snacks und ein paar Drinks, Monitore aufgebaut und dann ging es auch im Rathaus los.
Dann ging es los und irgendwann wurden ja immer mehr Wahlkreise ausgezählt. Das ging so in dem Ticker hoch. Ich fand das auch sehr, sehr spannend, das immer zu aktualisieren, die Seite. Waren Sie am Ende vom Ergebnis überrascht?
Ja, ich habe nie damit gerechnet, dass ich Platz 1 belegen würde. Wie gesagt, das ist ja überhaupt das erste Mal, dass ich für ein politisches Amt kandidiere. Und insofern finde ich es natürlich toll, es überhaupt in die Stichwahl geschafft zu haben. Aber dass mir so viele Menschen in Kiel das Vertrauen ausgesprochen haben, so quasi auf Anhieb, ne? Ohne dass sie ja eigentlich vorher wissen, wie macht der sich eigentlich in so einem Amt, das fand ich schon stark. Und dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Kielerinnen und Kielern, die für mich gestimmt haben, bedanken.
Herr Yilmaz, wie waren Sie? Wie haben Sie auf das Ergebnis geguckt?
Ja, wir haben ja in Kiel mit meiner Partei zusammen das erste Mal einen grünen Oberbürgermeister aufgestellt. Deshalb waren wir natürlich auch gespannt darüber, Mensch, was für ein Ergebnis werden wir erzielen? Und wir hatten ganz klare Ambitionen gehabt. Unser Ziel war es, in die Stichwahl zu kommen. Und das haben wir erreicht und natürlich auch mit Spannung verfolgt. Einerseits die Ergebnisse, die sind ja recht knapp ausgefallen. Aber ich würde sagen, Ziel erreicht für den ersten Schritt.
Genau, Ziel erreicht. Ich habe ein bisschen wie in der Schule für Sie was mitgebracht. Das sind zwei Arbeitsblätter. vielleicht eine kleine Gemeinschaftsaufgabe. Beschreiben Sie uns doch mal, was wir auf diesen Blättern, die ich Ihnen gerade gegeben habe, sehen. Was ist das?
Naja, da sieht man halt, wo die Menschen mehrheitlich für den Kandidaten von CDU und FDP gestimmt haben. Das ist in schwarz markiert. Das sind die Stadtteile, die etwas weiter weg vom Zentrum liegen. Und man sieht eben, dass in den Stadtteilen, ja, je näher es sozusagen ans Zentrum geht, dort die Menschen mehrheitlich für den grünen Kandidaten gestimmt haben.
Genau, es ist eine Stadtkarte von Kiel mit den verschiedenen Vierteln und genau mit den Zahlen. Und auffällig ist, dass in dem Zentrum eigentlich die aneinanderhängenden Stadtteile grün sind und außen drumherum schwarz. Wie erklären Sie sich diese Karte vielleicht, Herr Lemmers?
Ja, das ist ja ein Ergebnis, was wir in den letzten Jahren immer wieder beobachten. Das ist jetzt nicht was komplett Neues, auch in den Bundestagswahlen, aber auch in den Landtagswahlen sehen wir, dass wir in der Kieler im Innenstadtbereich, das ist ein Bereich, den wir eigentlich in den letzten Jahren immer so recht stark holen und da sind wir auch stark vertreten.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie beide für die Stichwahl, die jetzt kommt aus dieser Karte? Weil sie ist ja schon sehr eindeutig.
Ja, wir machen jetzt keine 180-Grad-Wende. Wir sind ja, also gestern stand ich wieder auf dem Wochenmarkt im Blücher, dass wir halt auch versuchen, wieder unsere Zielgruppen anzusprechen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht woanders sind. Wir wollen auch versuchen, jetzt natürlich auch gerade auch andere Bereiche, wo wir in den letzten Wochen, das ist ja ein enormer Aufwand, vor allem wir sind ja sehr stark im Ehrenamt halt auch da, Freunde und Menschen zu finden, die dann für die Partei dann auf dem Wochenmarkt stehen oder Stände halt auch aufbauen. Gestern waren wir in Dietrichsdorf und das waren sehr interessante Gespräche. Wir waren da im Langrehm und das ist ein Bereich, wo wir uns auch fokussieren.
Sie nochmal?
Ja, also wenn ich das Ergebnis erklären soll, natürlich, ich sage mit Yilmaz hat recht, da ist natürlich sehr stark vertreten die Klientel der Wählerinnen und Wähler der Grünen, allein weil an der Christian-Albrechts-Universität ja sehr viele Studierende unterwegs sind. Und das ist natürlich ein klassisches Klientel von Grünwählern. Was ich interessant finde, ist, sofern ich ins Gespräch komme mit Studierenden und sie sich meine Positionen anhören, gelingt es mir auch immer wieder, Menschen zum Nachdenken zu bringen, gelegentlich auch zu überzeugen. Und das finde ich auf jeden Fall motivierend. Das spornt mich an, auch weiterhin in diesen Stadtteilen unterwegs zu sein und mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Mhm. Jetzt also in Zentralkiel wohnen ja nicht nur Studierende. Mhm. Was sagt denn das über die Bevölkerung aus, wie die sich verteilt innerhalb von Kiel?
Das würde ich auch genauso unterstreichen. Also wir können nicht sagen, dass in Wieck-Ravensberg oder Schrebenteich nur Studierende wohnen. Mhm. Und die Kausalität ist auch nicht immer so zu sehen, dass Studierende immer nur grün wählen. Muss man ja auch gucken, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Aber das sind halt natürlich Bereiche, die, wo man auch schon sagen kann, das sind Menschen, die in den letzten Jahren auch immer grün gewählt haben. Wir haben auch in Suchsdorf Stimmen geholt. Das ist jetzt nicht so, auch wenn das, aber auch in Mettenhof-Hasse, in Garden, wie, hier wird es ja nicht deutlich gemacht, habe ich ja auch ein sehr starkes Ergebnis geholt. Und da geht es darum, und das ist auch mein Ansatz, versuchen auch natürlich eine Politik für alle Menschen in der Stadt Kiel zu machen. Und als Oberbürgermeister ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch natürlich eine breite Bande von Ideen und Anregungen und Pragmatismus darstellt, weil man ist Oberbürgermeister für die ganze Stadt Kiel. Und da sollte man keine Schwerpunkte in den Stadtteilen setzen, sondern auch versuchen, alle Stadtteile mitzunehmen und zu gucken, wo Politik wirkt und wo nicht Politik wirkt. Das ist meines Erachtens eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von allen Politikerinnen und Politikern, auch auf kommunaler Ebene.
Ja, aber gerade das kann ich zwar im Prinzip unterstreichen, nur da muss man sich natürlich fragen, warum denn dann diese Verteilung? Dann werden die Menschen ja auch einen Grund haben, warum sie zum Beispiel in den weiter vom Zentrum entfernt liegenden Stadtteilen eher den Kandidaten wählen, der von CDU und FDP unterstützt wird. Und da muss es ja Gründe dafür geben. Mhm. Ich bin auch der Meinung, natürlich ist ein Oberbürgermeister für alle Menschen in der ganzen Stadt da. Aber da müssen wir natürlich in die Analyse gehen, woran das denn liegt, dass sich das so clustermäßig, hätte ich beinahe gesagt, verteilt.
Mhm. Wir sind gespannt, wie es dann am Ende bei der Stichwahl aussieht, ob die gerade so ähnlich aussieht oder sich da nochmal was verschiebt. Sie treffen sich ja jetzt wahrscheinlich häufiger auch gemeinsam auf Terminen, so wie zum Beispiel heute. Welche Eigenschaften schätzen Sie an Ihrem Kontrahenten?
Als Herr mit Yilmaz schätze ich zunächst mal, dass er ein feiner Kerl ist. Wir sind auch per Du, wenn wir wie gestern zum Beispiel auf dem Blücherplatz an den zwei Stände nebeneinander haben, dann kommen wir auch ins Gespräch, sagen uns freundlich Hallo und Samit ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem ich auch gerne abends ein Bier trinken würde. Das steht schon mal fest.
Ist das schon vorgekommen?
So in der Form noch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns mal verabreden. Also weil ich einfach auch finde, dass wir gut miteinander reden können, gut miteinander auskommen. Und sollte ich Oberbürgermeister werden, dann denke ich auch, dass wir das auf jeden Fall fortsetzen können und auch sollten. Natürlich ist es so, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Und ich glaube aber, dass wir in der Lage sind, darüber sachlich zu streiten, vielleicht auch mal etwas härter zu streiten. Das kommt vielleicht jetzt in diesem Gespräch nachher auch nochmal vor. Aber dann geht man hinterher auseinander, gibt sich die Hand und dann ist man wieder gut miteinander.
Also sollte ich Oberbürgermeister werden, lade ich dich zum Bier ein. Das erste Bier geht auf mich. Das können wir dann gerne durchführen, können wir auch gerne festnageln. Von mir aus auch gerne gleich am 8.12. Ja, wir gehen fair miteinander um, auch in den letzten Wochen. Wir haben ja einige Podiumsdiskussionen gemeinsam gehabt, fast über 18. Und nicht, wir sehen uns ja nicht nur auf den Wochenmärkten, sondern auch in unterschiedlichen Podiumsdiskussionen. Und natürlich ist das so in der Politik, dass man auch mal unterschiedliche Meinungen hat, die man natürlich auch differenziert angehen muss, die man besprechen muss. Aber wir haben bis jetzt fair miteinander sind wir umgegangen. Ich sehe das immer recht sportlich. Ich komme ja vom Fußball. Da wird 90 Minuten fair gekämpft auf dem Platz. Manchmal geht's auch ruppig zu, aber danach sitzt man zusammen und trinkt man ein Bierchen und spricht man auch mal ehrlich miteinander. Und das haben wir soweit gepflegt. Und ich wünsche mir, dass wir es bis zum 7.12. auch machen. Und Meinungen sind natürlich da. Das gehört zur Stärke der Demokratie, auch miteinander zu sprechen, kritisch auseinanderzusetzen. Das wollen die Menschen halt auch in der Stadt, weil dafür gibt es Politik. Und das ist eine Stärke der Demokratie.
Um nochmal auf die Eigenschaften sprechen zu kommen, was schätzen Sie an Herr Derkowski?
Ja, ich finde, es ist eine sehr große Gepflogenheit auch sich zu grüßen, einfach mal nett zueinander zu sein. Und bis jetzt hat Herr Derkowski und Gerrit sich nicht jetzt umgedreht und gesagt, so Mensch, heute habe ich schlechte Laune, weil ich nachtragend bin von der Podiumsdiskussion, die wir gestern Abend gehabt haben. Also fair miteinander auf Augenhöhe. Das sehe ich so und das würde ich auch unterstreichen.
Gut, haben wir das einmal geklärt. Ich möchte nochmal zur Stadtbahn kommen. Herr Yilmaz, Sie sind dafür, Herr Derkowski, Sie sind dagegen. Holen Sie uns mal ab. Ich habe in den letzten Wochen, glaube ich, noch nie so viel mich mit einem Gefährt auseinandergesetzt wie mit dieser Stadtbahn und ich bin ein bisschen durcheinander. Wir haben das so verstanden und auch nachgefragt, dass diese Stadtbahn kommt, egal wer der nächste Oberbürgermeister wird und was der davon hält. Die Stadtbahn ist beschlossen, so haben wir das verstanden. Ist das so? Feuerfrei.
Ja, das ist so. Es gibt eine Ratsversammlung, einen Beschluss 2018. Der ist von der Ratsversammlung verabschiedet worden und dementsprechend steht die Stadtbahn halt auch da, wie sie halt auch ist. Und dieser Beschluss muss umgesetzt werden. Und der Oberbürgermeister, das gibt die Gemeindeordnung halt auch her. Das ist nicht wie anders als im Bundestag, im Landestag, ist ja sehr stark abhängig von der Selbstverwaltung. Das heißt also, in das Rathaus reinzugehen und zu sagen, so mit mir gibt es eine 180-Grad-Wende, die Stadtbahn wird nicht kommen, das ist zumindest für den 8.12., und für Ende 2025, 26 so nicht zu erwarten. Das heißt, dieser Beschluss, der unter anderem auch von der CDU mitgegangen war, auch in der Vergangenheit, ist ein Beschluss, der durchgeführt werden muss.
Ich sage nein, es ist nicht so. Es stimmt zwar, dass der Oberbürgermeister nach dem 7.12. nicht alleine entscheiden kann, ob sie kommt oder nicht. Aber es gibt noch einen endgültigen Beschluss in der Ratsversammlung darüber, ob denn nun der Bau stattfinden soll, ja oder nein. Was wir bisher haben, ist ein Beschluss, dass die Planung stattfindet. Und die findet statt. Es ist ja auch schon ordentlich Geld dafür ausgegeben worden, was ich im Übrigen auch mittlerweile falsch finde. Und jetzt geht es natürlich darum, wie sieht der Weg bis 2028 aus? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich trete ja dafür ein, die Stadtbahn nicht zu realisieren. Inzwischen, muss ich sagen, ganz am Anfang, als der Beschluss kam, den Samet Yilmaz auch angesprochen hat, war ich auch eigentlich ein Freund der Stadtbahn. Ich denke auch, es könnte eine Bereicherung für die Stadt sein, das durchaus. Aber wir können sie uns nicht leisten. Es gibt die Haushaltslage einfach nicht her. Und trotz aller Förderung, wenn sie denn fließt, haben wir das Geld nicht. Wir müssen ja auch sehr viel Geld hier in Kiel aus eigener Tasche dafür bezahlen. Und vor 2034 wird die Stadtbahn sowieso nicht fahren. Ich prophezeie auch, sie wird auch vor 2040 nicht fahren. Egal wie ein Beschluss ausfallen sollte, weil ziemlich sicher ist, wir erleben ja alle diese sehr zugespitzte Diskussion, dieses Projekt beklagt werden wird. Das heißt, es werden dann auch noch auf Jahre hinaus Gerichte damit beschäftigt sein. Das heißt, vor 2040 findet hier sowieso schon mal gar nichts statt. Die Argumente pro oder contra Stadtbahn sind ja nun wirklich im Wahlkampf zur Genüge ausgetauscht worden. Mit den Kosten und mit dem Aufwand, der auf uns zukommt. eine Sache möchte ich irgendwie aber hier auch, weil Tamet Yilmaz hier nun mit am Tisch ist, auch nochmal ansprechen. Das wird in dieser Diskussion immer so gerne verschwiegen. Beim Trassenbau für die IBS 1, also die erste Linie, die einmal um die Förde führt und noch nicht mal bis zur FH respektive HAW führt, sind schon nicht nur Kosten von 272 Millionen Euro für die Stadt Kiel vorgesehen, sondern es entstehen auch laut standardisierter Bewertung 320.000 Tonnen CO2. Und das ist etwas, was die Grünen gar nicht gerne hören. Wenn sie zum Beispiel auf die A21 schauen, dann wird halt auch immer geguckt von den Grünen, da entsteht ja so viel CO2 und so viele Autos und so weiter. Aber dass 320.000 Tonnen CO2 nur für den Trassenbau der IBS 1 entstehen, kommt in dieser Diskussion mir zu wenig vor. Und es ist auch ausgerechnet worden, dass rund 1.000 Bäume auf Stadtgebiet gefällt werden müssen. Auch da nochmal der Vergleich zur A21, da kommen halt die Grünen auch gerne mit dem Argument, der Grüngürtel würde leiden, wenn diese Autobahn auf Stadtgebiet verwirklicht wird.
Wie Sie sehen, ich schmunzel ja gerade hier und ich lache ja. Ich kenne ja die Argumente, weil die halt nicht neu sind. Ich würde gerne weiter in die Zukunft schauen und vor allem auch die Debatte mit aufzunehmen, CO2 oder dass ein Grüngürtel eventuell ja vernichtet wird oder dementsprechend nicht berücksichtigt wird oder stärker belastet wird. Die Landesregierung hat sich entschieden, dieses Projekt mit 10% mitzufinanzieren. Und können sich fragen, warum der Bund 80% dieses Projekt mitfinanzieren möchte. Ein Projekt, was fast über 1 Milliarde Euro kosten soll. Ein Projekt, was natürlich dementsprechend auch nicht von heute auf morgen zu realisieren ist, wenn wir uns größere andere Prestigeprojekte halt auch ansehen. 10% möchte die Landesregierung finanzieren, weil die Landesregierung in ihrer Erklärung und Studien gesehen hat, dass die einen Riesenbeitrag für unsere CO2-Neutralität leistet. Für die Klimaziele, die das Land sich vorgesetzt hat, 2040 einzuhalten. Das war einer der wichtigsten Gründe, warum Daniel Günther gesagt hat, wir gehen damit, 10%. Und 80% sagt der Bund, das ist ein gutes Projekt. Wir schaffen eine Mobilität, die in die Zukunft geht. Stichwort Autobahn. Bei der Autobahn, es gibt so NKI. NKI sind so Kosten-Nutzen-Faktoren, wenn es darum geht, wie viel Geld steckt man rein und wie viel kommt dann raus. Bei Autobahnfinanzierung ist es meist immer unter 1,0. Und die Menschen und die Projekte überlegen gar nicht dahinter, dass es eventuell gar nichts bringt. Und es werden trotzdem Autobahnen gebaut. Bei diesem Projekt haben wir 1,4. Das heißt, wir haben deutlich mehr Nutzen, als auch, was wir überhaupt halt auch reinstecken. Wir haben hier 271 Millionen, die wir erstmal mitwuppen müssen. Das ist natürlich viel Geld. Aber am Ende haben wir natürlich auch viele weitere Vorteile, die diese Mobilität halt auch mitbringt. Das bedeutet nicht, um nochmal ein Argument mit aufzunehmen, Herr Dekowski sagt ja halt auch immer, es gibt Alternativpunkte. Es bedeutet nicht, Alternativprojekte, Mobilitäten auszuklammern. Vor allem, wenn es um E-Busse geht. Ich möchte Bahn plus Bus. Wir werden auch weitere Mobilitäten halt auch machen. Viele reden darum, dass man E-Busse deutlich schneller autonom halt auch führen kann. Da sind wir aber auch noch 10 bis 15 Jahre von halt auch entfernt. Jede coole Stadt hat eine Stadtbahn. Jede Stadt, die in die Moderne geht, geht in die Stadtbahn. Und ich möchte nochmal deutlich machen, ja, 2040 sehe ich nicht so. Ich sehe, wenn wir dieses Projekt zielstrebig weiter verfolgen würden und diese Stadt attraktiv nach vorne bringen möchten, ist das ein wichtiger Schritt. Und ich denke schon, dass wir dann die Bauphase 2030 beginnen, 34 die Stadtbahn rollt, vor allem 2036, 40 oder 44 möchte diese Stadt in Richtung Olympia gehen. Und da wird die Stadtbahn auch einen Beitrag dafür halt auch leisten, dass viele Menschen kommen und sagen, Mensch, die haben ja eine tolle Mobilität. Und es ist natürlich eine kritische Diskussion, aber ich sehe es nicht, dass gerade Menschen, die auch in Teilen besorgt sind, wenn es um große Projekte geht, Stuttgart 21, ist nicht zu vergleichen meines Erachtens mit der Stadtbahn, aber hat natürlich für Unmut gebracht in der Bevölkerung. Berliner Flughafen, ne, da kann man sich natürlich überlegen, Mensch, bis der Berliner Flughafen fertig wurde, waren wir deutlich mehr in Modernität, auch was andere Flughäfen halt auch betrifft. Und wir müssen die Menschen halt auch mitnehmen, vor allem wenn es darum geht zu sagen, in der Kommunikation, was die Bürgerbeteiligung halt auch betrifft, die Stadtbahn wird dafür sorgen, dass die Menschen auch günstig und sicher von A nach B kommen. verlässt dich in deiner Zeit. Es ist ein Gamechanger für uns. Es ist ein gutes Zukunftsprojekt, was wir in die Stadt investieren sollten. Deshalb bleibe ich weiterhin bei der Befürwortung der Stadtbahn.
Mhm. Ich muss da leider noch mal einhaken.
Ja, ich habe es Ihnen angesehen. Sie haben sehr interessiert zugeguckt und
zugehört. Mehrere Stichpunkte genannt worden, auf die ich einfach reagieren muss. Erstmal NKI, manchmal auch NKV, also Nutzenkostenverhältnis. Wir bewegen uns auch mit 1,4 am unteren Rand. Man sagt nämlich normalerweise, für solche Projekte bräuchte man eigentlich, damit solide funktioniert, 2,0. Und der Punkt ist ja, wenn die Kosten jetzt weiter steigen sollten, wir reden ja von diesen 272 Millionen Euro Eigenanteil der Stadt Kiel nur für die erste Inbetriebnahmestufe, dann senkt bereits das NKV. Ja, dann rutschen wir unter 1,4 und bei 1,0 verliert bereits dieses Projekt seine Förderfähigkeit. Das haben wir Dielmann studiert den Kopf, aber es ist so, bei ab 1,0 verliert das Projekt seine Förderfähigkeit. Dann wird das Land nichts geben und dann wird der Bund auch nichts geben. Im Übrigen, die 80% oder 90% Förderung, das ist etwas, was vielleicht fließt. Wir haben noch keine verbindliche Zusage, dass dieses Geld tatsächlich fließen wird. Und wo Samet Yilmaz gerade eben auch die anderen Bauprojekte, die für so viel Schlagzeilen in Deutschland gesorgt haben, angesprochen hat, Stuttgart 21 oder die Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen. Ich füge noch zum Beispiel die Levensauer Hochbrücke bei uns in Kiel dazu, die noch nicht mal fertig ist, deren Kosten sich aber jetzt schon verdoppelt haben. Wir sehen alle, wie die Kosten für solche Megaprojekte explodieren. Und die Landesregierung hat in ihrem Letter of Intent, der gerade eben zitiert wurde, ja ganz eindeutig gesagt, wir machen damit, wenn die Stadt Kiel nachweisen kann, dass sie alle ihre anderen Aufgaben ohne finanzielle Probleme erfüllen kann. Das ist natürlich das Hintertürchen, das sich die Landesregierung offen gehalten hat. Und ich prophezeie an dieser Stelle, das ist die Tür, durch die man auch den Ausstieg finden wird und auch finden muss, weil einfach dieses Projekt aufgrund der Kieler Haushaltslage überhaupt nicht zu finanzieren ist.
Ich würde da gerne einschreiben wollen. Ja, genau. Gerne abschließen. Vor allem, um die Finanzierung mit aufzunehmen. Die Landesregierung wird die 10% mitgeben. Natürlich geht es darum, wenn der Haushalt auch geht. Wir haben ja ganz andere Faktoren, wenn es um Haushaltsproblematiken geht. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Fakten halt auch nennen. Mhm. Wir haben ein Investitionsvolumen im Haushalt von 120 Millionen Euro im Jahr. Und das Problem in der Haushaltsdebatte ist nämlich, wenn wir Fördergelder vom Bund oder vom Land bekommen, werden diese immer mit in das Investitionsvolumen mit eingerechnet. Das heißt also, Sie geben mir 20 Millionen Euro, ne, und sagen so, bauen, machen Sie mal Schulsanierung dafür, und die werden in die Investitionsvolumen mit einberechnet. Das bedeutet, die kommunale Aufsicht guckt ganz genau darauf, welche Investitionsvolumen halt auch haben, dass wir die nicht überschreiten. Und wenn wir Geld, Fördergelder bekommen, dann werden sie mir mit zugerechnet. Was heißt das? Das heißt, wir müssen dafür einwirken, gerade auch auf Landesebene, dass wir sagen, dass Fördergelder flexibel genutzt werden und nicht in das Investitionsvolumen kommen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Warum ist das ein wichtiger Punkt? So haben wir Möglichkeiten, Flexibilitäten einerseits auch den Haushalt ganz anders zu gestalten. Und natürlich sagt die Landesregierung, die Zahlen müssen stimmen, aber die stimmen dann in dem Fall. Natürlich sagen viele Menschen, auch die Holtenauer Straße würde dann so aussehen wie die obere Holzenstraße. Und da haben sich die Menschen auch Gedanken darüber gemacht. Es gibt ja auf Baustellenebene Allianzverträge. Das heißt also, all die ganzen Maßnahmen, Akteure, die mit in dieser Baustelle mit einwirken, das heißt Tiefbauamt, Stadtwerke, von mir aus auch die Telekom, die dann mit einbezogen für Glasfaser, die werden alle mit einbezogen und es gibt Allianzverträge, wo sie sich halt auch einhalten müssen. Das heißt, jeden Bauabschnitt, den wir neu aufreißen oder den die Gremien dann halt auch, die Akteure halt auch aufreißen, heißt es, einen Vertrag abzuschließen, in 3 Monaten muss diese Baustelle fertiggestellt werden, so dass wir dann halt auch die Möglichkeit haben, weiter halt auch zu bauen. Das heißt, die Kommunikation ist sehr wichtig und ich bin der Oberbürgermeister, der ganz klar in einer engen Abstimmung mit dem Verein Holtenauer e.V. und mit den Menschen, die Bedenken dafür halt auch haben, den Mehrwert dieses Projektes zu sagen. Und der Mehrwert ist ja da.
Da das Stichwort Fakten und Kommunikation gefallen ist, auch dazu möchte ich gerne noch mal was sagen.
Dann gerne abschließend.
Ja, vor wenigen Tagen hat die grüne Mobilitätsdezernentin der Stadt Kiel, Alke Voss, den Kieler Nachrichten gesagt, die Olympiabrücke würde ja ersetzt werden in den nächsten Jahren. Man sei sich da mit dem Landesbetrieb Bau und Verkehr ja schon einig. Und dann würde es auch möglich sein, die Stadtbahn in wenigen Jahren über die Brücken in die nördlichen Stadtteile Holtenau, Friedrichsort und Schilksee fahren zu lassen. Und dann stellt sich am nächsten Tag heraus, der LBV sagt irgendwie, huch, davon wussten wir gar nichts. Das stimmt gar nicht. die Brücke soll noch 50 Jahre halten, mindestens. Und ich finde, das ist ein ziemlich durchsichtiges Wahlkampfmanöver, sich so eine Sache auszudenken, ganz groß in der Zeitung damit aufzutreten, nur um die nördlichen Stadtteile pro Stadtbahn zu überzeugen. Das ist, finde ich, unlauter, es ist unredlich und zum Glück hat sich ja auch herausgestellt, dass es eine völlig unhaltbare Behauptung von Alke Voss gewesen ist.
Das kann ich abschließend nicht bewerten. Das möchte ich auch gar nicht bewerten.
Das
weil
glaube ich gerne, dass du das nicht bewerten
möchtest. Nee, einfach, weil das ist die Dezernentin, die es halt auch dargestellt hat. Ich bin ja nicht Oberbürgermeister. Wenn ich Oberbürgermeister werde, werde ich ganz genau gucken, wie weit wir da in die Öffentlichkeit gehen.
Aber das ist grüne Politik, Samet. So sieht es aus.
Das ist, glaube ich, nicht grüne Politik. Es geht darum, auch nochmal den einen oder anderen Punkt darzustellen. Deshalb will ich das eigentlich gar nicht abschließend bewerten.
Bei der Stadtbahn gibt es Uneinigkeiten auf jeden Fall. So ganz ist die Frage nicht beantwortet, ob das denn jetzt stimmt oder nicht. Aber wir würden dann einfach mal weitergehen.
Das machen wir, weil die Stadtbahn ist ja auch ein Konzept zur Fortbewegung. Es gibt natürlich auch noch das Rad, was weiterhin wichtig bleiben wird und vielleicht auch wichtiger wird. Es gibt Stimmen, die eine autofreie Kiellinie im nördlichen Teil fordern. Von Bellevue bis zum Marinehafen, Marinestützpunkt. Wie stehen Sie dazu?
Ich finde das keine schlechte Idee. Vor allem auch eine autofreie Kiellinie. Ich weiß nicht, frag einfach mal Runde Watt. Habt ihr da es gibt ja die Initiative, die das ja manchmal am Wochenende macht. Habt ihr euch das mal angeschaut oder wart ihr da?
Ich bin einmal lang gejoggt an der Kiellinie, als dann da ein bisschen gesperrt war.
Ja, ja genau. Also ich finde, die Idee hat meines Erachtens Geschmack, was man mal einfach mal durchdenken muss. Aber man muss die Menschen nicht belasten damit. Also deshalb habe ich die Idee ja mal mitgegeben, man kann ja mal am Wochenende darüber mal anfangen, darüber nachzudenken, wie das dann halt auch wirkt, wie die Menschen das halt auch aufnehmen, welche Möglichkeiten man halt auch hat. Also ich muss das mal bildlich darstellen. Als ich am Wochenende da war, war das wirklich sehr schön. Und die Kiellinie, sehen wir ja, welchen Mehrwert die Kiellinie hat, vor allem im Sommer. Die Menschen sitzen da auf den Grünflächen, entlang an der Promenade, wenn ich das so sagen darf, wo meines Erachtens viel zu viel Asphalt ist, wo deutlich mehr Grün man halt auch setzen kann. Deshalb hat das einen Mehrwert, aber die Bedenken in Teilen sind da. Ich arbeite ja selber im Ministerium und die Menschen, die gerade aus Suchsdorf kommen oder aus anderen Regionen, die angewiesen darauf da sind, über die Kiellinie halt auch zu fahren, sagen, am Tag in der Woche könnte es halt auch schwierig werden. Dann gibt es das Argument natürlich, dass Gerrit Dekowski gleich sagen wird, dann müssten ja alle Menschen ja über die Feldstraße halt auch fahren und das würde ja dort ja den Verkehr halt auch belasten. Ich denke da ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass sofort der ganze Verkehr da halt auch umgeleitet wird, sondern wir wollen ja in die Zukunft schauen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, geht es halt auch darum, Mobilität in die Zukunft zu denken. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht eine sehr gute ausgebaute Fahrradstraße halt auch haben und die Menschen sagen, ich fahre dann mit dem Fahrrad da über den Weg und nutze dann halt auch den autofreien Verkehr dann in der Ecke dann halt auch aus und sehe den positiven Ansatz, dass eine coole Veloroute bis an die Ecke führt und dann weiter über die Kiellinie halt auch wird, weil das wirklich ein Diamant ist, was wir da unten am Wasser haben und das sollte für die Menschen frei zur Verfügung steht. Ich zitiere da gerne immer Jan Gehl, Stadtarchitekt, Planer aus Dänemark, der sagt, Orte und Städte sind für die Menschen geschaffen und nicht für andere Elemente, vor allem auch nicht für die Autos. Und deshalb, denke ich, hat das auf jeden Fall einen Mehrwert, die Kiellinie für die Menschen zu öffnen.
Herr Dekowski, gehen Sie da mit oder sehen Sie es anders?
Nein. Also danke schon mal für das Argument mit dem Verkehr über die Feldstraße, dann brauche ich das nicht weiter auszuführen. Es gab ja schon in der Vergangenheit so den ein oder anderen Aktionstag, wo dieser Bereich der Kiellinie autofrei gemacht wurde. Ich habe mir das angesehen und was habe ich gesehen? Es waren kaum Leute da.
Vielleicht waren sehr viele Leute da.
Warum, muss man jetzt fragen? Weil es dort an dieser Stelle, an der nördlichen Kiellinie, ist es halt sehr schattig, es ist dort windig. Und es hat in dem Sinne keine Aufenthaltsqualität. Nicht so wie an der südlichen Kiellinie, wo ich absolut mit dabei bin. Diese Kiellinie hat sich toll entwickelt und wir können auch noch mehr daraus machen. Das ist wirklich unsere Perle. Aber an der nördlichen Kiellinie findet dieses Leben eben einfach nicht so statt. Und das wird auch nicht dann stattfinden, wenn die Kiellinie dort autofrei sein sollte. So eine Straße ist für die Menschen da. Was macht denn grüne Politik im Moment dort an Verkehrspolitik? Es ist dafür gesorgt worden, dass der Fahrradweg und die Autos an einer Stelle in Fahrtrichtung Süden stattfinden. Mhm. Und das setzt sowohl die Radfahrer als auch die Autofahrer dort unter einen unglaublichen Druck. Weiß nicht, Samet, ob du da schon mal entlang gefahren
Natürlich.
Bist. Sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad.
Mit beiden Mobilitäten.
Und das macht echt überhaupt keinen Spaß mehr. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man tatsächlich den Radfahrern jetzt gesagt hat, ihr müsst dort auf jeden Fall den Radweg, die Straße benutzen. Alle fühlen sich da irgendwie eingeengt. Wir brauchen an der nördlichen Kiellinie wieder einen vernünftig fließenden Verkehr, sodass sich die Verkehrsteilnehmer dort auch wieder vertragen. Das gehört auch dazu, dass Verkehrspolitik für die Menschen gemacht werden soll und nicht Unfrieden stiftet. Eine autofreie Kiellinie in dem Bereich lehne ich absolut ab. Es ist verkehrspolitisch unsinnig und es ist auch aus stadtplanerischer Sicht einfach unsinnig, weil es auch den Menschen überhaupt nicht zugutekommen würde.
Nochmal kurz Kommentar, sichere Fuß- und Radwege. Natürlich, wenn es darum geht, auch klarer zu regeln, dass Autoverkehr und Fahrradverkehr sich auch gut vertragen. Das bekommt man auf jeden Fall hin. Das kann man auch an der Kiellinie besser realisieren. Hier ging es ja auch darum, ob das eine Möglichkeit halt auch wäre. Und stattig sein, also ich habe viele Menschen dort, auch in der Initiative habe ich viele Menschen dort gesehen. Also bei mir waren keine Handvoll da. Es gab lecker Würstchen und was zum Trinken. Und im Sommer ist es da voll. Also wenn ich vor dem Sommer da auch laufen gehe, ich sehe das nicht, dass es da zu schattig ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Menschen sind da und sitzen auf den Wiesen. Die Menschen sitzen da leider meines Erachtens viel zu viel auf Grau und auf Beton. Und deshalb sehe ich den Mehrwert da und ich möchte es auch entschlacken. Und dann kann es auch gerne mal bei den heißen Sommertagen ein bisschen schattig sein meines Erachtens. Und so doll zieht es auch nicht. Und nochmal ganz kurz. Ich laufe ja auch gerne die Ecke und morgens sind da es gibt ja Yoga-Plätze halt auch da, diese Bänke. Und ich sehe da morgens um 7 schon viele Menschen, die da Yoga machen. Also ich denke, da geht noch mehr.
Aber doch nicht an der nördlichen Kiellinie.
Doch,
wo sind denn da die Wiesen, die du meinst? Die sind alle an der südlichen Kiellinie da, wo natürlich der Fußgängerbereich ist.
Nein, wir haben da über die Treppe dann halt auch Wiesen. Und ich sag ja, nicht ausreichend. Deshalb auch mehr Grünfläche, was man halt auch machen kann. Es ist jetzt nicht ausreichend. Aber wenn man gerade den Rondell halt auch sieht, wo man Richtung Düstenbruch hochgeht, der ist im Sommer proppevoll gewesen.
Ich würde sagen, die Positionen sind auf jeden Fall klar geworden und wir wollen jetzt auch mal weg vom Hot Topic Mobilität zurück zu dahin gehen, wo wir gerade sind auf dem Campus und zwar zu den Studierenden. Welche Rolle spielt denn junge Menschen, Studierende, Azubis, junge Familien in ihrer Vision von Kiel eine Rolle und wo unterscheidet sich das vielleicht von ihren Ansichten?
Eine ganz große Rolle. Wir haben mindestens 36.000, die Zahlen schwanken manchmal ein bisschen, die Studierende in der Stadt. Und natürlich ist das die Zukunft für Kiel. Wir brauchen einen starken Wissenschaftsstandort Kiel, weil das natürlich erstmal für die jungen Menschen eine tolle Perspektive ist. Es ist aber auch für die Stadt eine tolle Perspektive, weil wir dadurch natürlich die Wirtschaft stärken, weil junge Menschen natürlich die Zukunft für jede Stadt sind. Das ist doch klar. Und ich bin ganz stark dafür, dass wir einen noch besseren Austausch hinbekommen zwischen den Hochschulen der Stadt und der Stadtverwaltung. Dafür möchte ich mich als Oberbürgermeister gerne einsetzen. Für die Wirtschaft ist es wahnsinnig wichtig, dass so viele Studierende in der Stadt sind, weil natürlich die Hochschulen auch Fachkräfte hervorbringen. Es gibt ja schon sehr viele Kooperationen zwischen der Wirtschaft und den Hochschulen. Ich finde, da kann noch mehr werden. Das kann noch mehr werden und dafür möchte ich mich als Oberbürgermeister auch gerne einsetzen.
Ich möchte haben, dass die besten Köpfe, die wir hier in Kiel ausbilden, auch in unserer schönen Stadt Kiel bleiben. Weil Kiel ist einzigartig, was wir hier immer wieder merken. Und da sage ich immer unsere 4 Ws, die uns wirklich kennzeichnen. Wasser, Werften, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir haben hier eine enorme Dichte von der Wissenschaft einerseits mit über 35.000 bis 36.000 Studierende. Dann haben wir eine enorme Dichte, was die Wirtschaft betrifft. Über die Rüstungsindustrie kann man sich streiten, ob man das gut findet. Ich schaue auch da in dem Bereich in die Zukunft. Die in Süddeutschland machen Automobilbereiche zu, weil sie halt auch die Transformation verpasst haben. Bei uns sieht das ja ganz anders aus, gerade im Dual-Use-Bereich, was wir halt auch haben. Deshalb denke ich, Verteidigungsindustrie kann auch in die Zukunft gehen, wenn wir Meeresforschung betreiben wollen. Und da brauchen wir hier nur einmal aus dem Fenster gucken. Wir haben hier das Geomar. Das sind Riesenbereiche, die wir auf jeden Fall weiter unterstützen sollten. Und auch ich werde das unterstützen. Deshalb sage ich, als Oberbürgermeister wird es mit mir ein Wissenschaftsforum geben, wo ich Wirtschaft und Wissenschaft mehr miteinander zusammenbringen möchte, denen halt auch ein Gesicht geben möchte. Für junge Unternehmer habe ich aber auch eine Idee, vor allem für Startups, weil ich höre das sehr oft, dass gerade junge Menschen, die hier sich ausbilden lassen und dann sagen so, ich habe hier keine Grundlage oder ich sehe Startschwierigkeiten, gehe deshalb eher in andere größere Städte und da haben wir eine Konkurrenz, gerade direkt Hamburg. Und ich würde gerne haben wollen, dass wir natürlich auch eine gute Grundlage für Start-ups-Firmen halt auch geben. Vor allem, wenn es um Gründungsinitiative geht, Möglichkeiten halt auch geht. Und da kann die Stadt natürlich halt auch einiges tun, vor allem, wenn es um Räumlichkeiten geht, aber auch eine Investitionsfonds aufzulegen, was man sagen kann, ich unterstütze junge Start-ups und da haben wir die Möglichkeit, auch da haben wir Mechanismen durch unsere Eigenbetriebe, wie beispielsweise Kids oder die Kiwi, wo wir halt auch Start-ups unterstützen und als Oberbürgermeister ist es mir sehr wichtig, dass wir das weiter ausbauen und das Netzwerk sehr gut spannen. Stichwort lebenswert. Ich habe ja 2004 angefangen zu studieren und gewohnt in der Holtenauer Straße über Café Tackmann und auch da haben die Studierende, die an der Fachhochschule studiert haben, gerne auf dem Westufer gelebt. Und mein Ansatz wird es sein, auch einen Blick stärker hier auf den Ostufer zu legen. Einerseits attraktiven, bezahlbaren Wohnraum auch hier zu etablieren, aber auch diesen Stadtteil lebenswerter zu gestalten, damit junge Studierende auch hier bleiben und dass wir mehr Leben halt auch hier bekommen. Und eine Idee habe ich halt auch gehabt, warum die Kieler Woche beispielsweise so stark fokussiert immer auf die Kiellinie mit über 3,1 Millionen Besucher. Da ist mein Ansatz, 2026 wird es mit mir eine coole Bühne auf dem Seefischmarkt geben mit einer coolen Band und das können wir auch dann ein bisschen entzerren und auch dann langfristig Maßnahmen anstoßen, wenn es darum geht, Cafés hier auf dem Ostufer zu haben, aber auch Kultur mit reinzubringen, wo viele junge Menschen das dann halt auch weiter davon profitieren.
Ja.
Keinerlei Einwände übrigens, auch insbesondere was die Entwicklung des Ostufers angeht, weil wir die Situation einfach haben, dass West- und Ostufer in Kiel eigentlich in getrennten Welten leben. Und das möchte ich einfach auch gerne weghaben. Es wird immer so viel davon gesprochen, dass wir ja eine Stadt seien. Die Wirklichkeit sieht aber leider im Moment anders aus. Und deswegen trete ich ja auch ein, nicht nur für eine Stärkung des Ostufers, also beispielsweise die Entwicklung von Wohnquartieren. Wir haben entzückende Wohnquartiere hier in, zum Beispiel auch in Neumühlen-Dietrichsdorf, die es verdienen, einfach auch ein bisschen weiterentwickelt und verbessert zu werden und natürlich auch Verbindungen zu schaffen. Deswegen trete ich ja auch so ein für eine massive Stärkung des Fährverkehrs über die Förde. Nicht, weil das alle Verkehrsprobleme lösen würde, sondern weil wir es dann schaffen, auch unser Alleinstellungsmerkmal, die Kieler Förde, als städtischen Raum zu begreifen und nicht länger als Barriere. Ich möchte starke Fährverbindungen haben, das ganze Jahr über in einem vernünftigen Takt, dass die Menschen gut beispielsweise von Holtenau nach Dietrichsdorf kommen oder eben von der Wiek nach Wellingdorf. Mhm. Das finde ich einfach wahnsinnig charmant. Das ist ja auch etwas, wo es nicht nur um Personentransport geht.
Ja.
Das ist identitätsstiftend, weil wir Kieler eben einfach das Wasser in unserer DNA haben. Wir leben das und das ist für uns alle was ganz Tolles.
Da sind wir auch kurz wieder in die Mobilität abgerutscht.
Ja, genau. Das ist ja Wechsel. Gehört dazu.
Genau, dann würden wir weitermachen mit dem Klima. Und da haben wir mal uns Aussagen ausgesucht und würden gerne den anderen Konkurrenten einmal darauf antworten lassen, ob sie dazu stimmen oder vielleicht widersprechen. Herr Jelmers, auf Ihrer Webseite haben wir unter dem Punkt Klima Folgendes gefunden. Mehr Bäume, Mini-Wälder und Fassadenbegrünung sorgen für Abkühlung. Mit Grüninseln in allen Stadtteilen schaffen wir Schatten, speichern Wasser und bieten Lebensraum. Kiel soll flächenneutral werden, keine neuen Versiegelungen, sondern stattdessen Entsiegelung. So schützen wir Biodiversität und werden widerstandsfähiger gegen Starkregen. Herr Dekoski, sind Sie sich in diesen Punkten einig?
Definitiv. Das kann ich nur unterstützen. Wenn man dann allerdings die erste Stadtbahntrasse bauen will und dabei 1000 Bäume gefällt werden, frage ich mich, wie ehrlich solche Aussagen sind.
Okay. Sie selber haben bei uns auch im Interview vor der Wahl das Konzept der Schwammstadt vorgeschlagen. Das heißt, das Wasser wird gespeichert, wenn es viel regnet, um in Trockenphasen dann auch wieder benutzt werden zu können und die Stadt auch etwas zu kühlen. Herr Jelmers, wie finden Sie den Vorschlag?
Ja, das ist ja auch ein Ansatz für Klimaschutzmaßnahmen, Schwammstadt zu sehen und um vor allem nochmal einen kurzen Schwenker. Auch die Spanier haben ja Kreuzfahrt entdeckt, weil es mittlerweile auch in Spanien zu heiß ist und die weiter in den Norden halt auch reisen. Und da sage ich auch ganz klar, wir müssen diese Maßnahmen voranbringen, vor allem, weil Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen derzeit ja nicht so gerade en vogue sind, auch in der Bundespolitik. Und da können wir natürlich vor allem auch auf kommunaler Ebene, weil wir sind ja am stärksten davon betroffen. Wenn es so heiß wird, brauchen wir Kühlung. Wo kann man weitere Möglichkeiten halt auch haben, dass Biodiversität halt auch stattfindet. Und da muss Kommune deutlich Vorreiter sein. Und das tut sie in dem Fall halt auch, Befürworter von Schwammstadt.
Okay, das heißt, wir haben vielleicht so ein, zwei grundsätzliche Ziele, die vielleicht gleich sind. Hätten Sie beim Punkt Klima einen Unterschied zu Ihren Kontrahenten?
Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, uns zu vergaloppieren. Wir sollten beim Klimaschutz realistisch bleiben, denn es wird jetzt im Moment diskutiert darüber, ob wir die das Klimaschutzziel in Kiel, also klimaneutrale Stadt, nochmal vorverlegen auf 2035. Da sage ich, es ist eine schöne Idee, aber es ist einfach unrealistisch. Das kostet die Stadt Kiel nochmal alleine 250 Millionen Euro. Das ist seriös durchgerechnet worden. Bund und Land arbeiten am Ziel 2040, 2045 Klimaneutralität. Und da finde ich, sollten wir uns als Stadt Kiel dranhängen, weil wir einfach gemeinsam stärker sind, weil wir es gemeinsam dann besser finanzieren können und weil es uns natürlich auch mit längeren Übergangsfristen besser gelingt, die Menschen mitzunehmen. 2035 finde ich und vor dem Hintergrund dann einfach unrealistisch und auch wieder zu teuer.
Das sehe ich ganz im Gegenteil. Klimaschutz ist ein wichtiger Punkt und da werde ich auch nicht müde dabei zu betonen, wir haben eine Verantwortung, nicht nur in der Stadt, auch global und auch in der Welt. Und ob man das auch jetzt auf Stadt, Kommune, Land, Bund nehmen sollte, da habe ich einen ganz anderen Ansatz und da möchte ich Vorreiter sein und Vorbild halt auch sein, wie andere Städte das halt auch machen. Und ob man das unbedingt immer mit Vorschriften sieht oder nicht, das sehe ich anders. Gerade wenn es um Bauwesen, auch vor allem für energetische Sanierung geht, energetisches Bauen halt auch geht, da kann man natürlich sagen, es sind zu viele Vorschriften. Aber damit leisten wir nicht nur einen Beitrag für die Klimaneutralität, aber auch einen Beitrag dafür, dass die Menschen sich auch Wohnen beispielsweise leisten können. Bei der Mobilität sage ich das wieder. Land Schleswig-Holstein gibt die 10%, weil sie dadurch einen Riesenbeitrag für die Klimaneutralität, für ihre Klimaschutzziele halt auch leistet. Und da sollten wir ehrlich auch in die Zukunft schauen, das ist ganz wichtig.
Okay, ja, vielen Dank. Dann ist nochmal ein bisschen der Unterschied klar geworden. Und jetzt wollen wir nochmal zu einem anderen Thema rüberschwenken, Verwaltung. Es ist ja schon klar geworden, dass Sie, Herr Jemers, Verwaltungserfahrung haben, Sie, Herr Dekowski, nicht. Jetzt frage ich Sie direkt, Herr Dekowski, was würden Sie sagen, ist vielleicht auch ein Nachteil? Was glauben Sie, könnte Sie vielleicht daran hindern, richtig guter OB zu werden?
Was soll mich daran hindern? Ich glaube nicht, dass mich irgendetwas daran hindert, ein guter OB zu werden. Das schon mal vorweg. Ich komme außerdem aus einer Zeit, ich habe 27 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Mhm. Da habe ich also auch das eine oder andere Mal durchaus mehr oder weniger freiwillig damit Erfahrung sammeln dürfen, wie solche Apparate funktionieren. Mhm. Das ist schon teilweise, glaube ich, ziemlich ähnlich. Und deswegen wird ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk gelegentlich kritisiert dafür, dass er eine recht behäbige Verwaltung hat. Das ist nur das eine. Aber es stimmt schon, was die Kommunalpolitik angeht, habe ich etwas nachzuholen, was die Verwaltungsabläufe angeht. Aber das ist ja nichts, was man irgendwie studieren kann oder wofür man jetzt eine Ausbildung abschließen kann, sondern das ist etwas, wo man auch reinwächst. Und das mache ich ja auch schon seit Monaten. Und es gibt eine ganze Menge Verwaltungsexperten im Rathaus, die dann natürlich auch dafür arbeiten, dass es dann ordentlich funktioniert. Mhm. Meine große Stärke ist es tatsächlich, Menschen auch an einen Tisch zu bringen. Ich glaube, das habe ich in den letzten Monaten dieses Wahlkampfs auch bewiesen, dass ich mit Menschen kommunizieren kann. Und zwar nicht nur als OB-Kandidat draußen mit den Menschen, sondern auch innerhalb der Verwaltung. Genau das möchte ich als Oberbürgermeister leben. In die einzelnen Ämter, Abteilungen, Behörden reingehen und dort mit den Menschen sprechen. Auch um ein Vertrauensverhältnis zu den Beschäftigten der Verwaltung aufzubauen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, damit die merken, hey, der Oberbürgermeister interessiert sich ja wirklich für mich und was ich da den ganzen Tag eigentlich mache und plane. Und bei mehr gegenseitigem Verständnis bin ich ganz sicher, dass wir viele Ziele besser erreichen können. Und ich sage ja auch den Beschäftigten der Verwaltung zu, dass ich sie entlasten möchte. Die haben ganz viele Stunden jeden Tag damit zu tun, Bürokratie zu bearbeiten. Die Bürokratie selbst können wir nicht abschaffen, aber wir können durch konsequente Digitalisierung dafür sorgen, dass die Menschen in der Verwaltung sich nicht mehr so viel mit Bürokratie rumschlagen müssen. Ich möchte gerne, dass die Beschäftigten in der Verwaltung wieder gerne ins Büro kommen, dass wir nicht mehr so einen hohen Krankenstand haben und dass Entscheidungen schneller getroffen werden.
Ja, und wenn man mehr hören will, kann man sich unsere Podcast-Folge noch anhören, wo wir Sie auf jeden Fall noch viel über die Verwaltung gesprochen haben. Herr Jemers, haben Sie vielleicht noch Punkte anzuknüpfen, wie die Vorteile vielleicht auch der Unbefangenheit und von Herrn Dekowski?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich verfolge ja den ganz anderen Ansatz, dass man Verwaltungserfahrung in das Rathaus mitbringen muss. Und die bringe ich ja mit.
Die Frage war aber der Vorteil von Herrn Dakowski, dass er keine Erfahrung hat.
Na, das ist ja, das sehe ich ja nicht als Vorteil, sondern okay. eher als Nachteil, okay. dass man ja keine Erfahrung ja halt auch mitbringt. Und mhm. deshalb sage ich, die Verwaltungserfahrung ist wichtig. Okay. Ich bin seit 2023 Ratsherr, habe schon also Kommunalpolitik Luft geschnuppert. Ich bin Hauptausschussvorsitzender. Das ist der wichtigste Ausschuss im Kieler Rathaus. Da sind alle Eigenbetriebe mit drin. Das heißt, man muss da schon einen Blick halt auch haben, wenn man dann sagt, so, was haben wir eigentlich? Dann bin ich seit 2023 Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen, also bringe da auch die kommunalpolitische Erfahrung mit und ich bringe die 16 Jahre Erfahrung mit aus dem Ministerium. Mhm. Und ich möchte nochmal kurz unterscheiden, ich habe eine Nebentätigkeit an der Fachhochschule für Verwaltung gemacht, also auch unseren Nachwuchs mit ausgebildet. Und da sieht man ja halt auch schon, dass wir gerade in den nachfolgenden Generationen, was wir für Herausforderungen haben, wenn es um moderne Verwaltung geht, wenn es um flexible Arbeitszeiten geht. Und ich denke, das muss ein Oberbürgermeister halt auch mitbringen. Vor allem auch dann anschließend im Gespräch mit den Dezernenten, Dezernenten zu sein. Und Herr Dakowski sagt ja, das ist wichtig, dass man Verwaltungsexperten dann halt auch hat und denen dann halt auch vertrauen kann. Für mich ist es wichtig, dass man natürlich auch ein Vertrauen hat. Aber am Ende muss ein Oberbürgermeister auch den Sachverhalt verstehen mhm. und die Entscheidung halt auch treffen. Und dafür braucht man Verwaltungsexpertise.
Wir haben gegenübergestellt, ob man Erfahrung hat und was die Vorteile davon nicht sind und nicht. Wir würden gerne auch noch ganz kurz das Thema Wohnen anreißen. Wir haben dafür zwei Zitate mitgebracht aus den Interviews. Herr Dakowski, wir hören einmal Ihr Zitat zum Thema Mieten aus unserem Interview mit Ihnen.
Wir können natürlich jetzt nicht sozialistisch vorgehen und sagen, wir legen jetzt fest, wie viel ein Quadratmeter kosten darf. Wir haben hier immer noch Marktwirtschaft in Deutschland und dazu stehe ich und dafür werbe ich auch.
Herr Yilmaz, wir würden gern von Ihnen wissen, Sie haben jetzt zugehört, wie stehen Sie zu dem Zitat, was wir gerade gehört haben?
Naja, ich würde mir schon wünschen, dass wir bei dem einen oder anderen deutlich sozialer vorgehen, wenn wir sozialen Wohnungsbau halt auch haben, was man nicht natürlich vorgeben muss. Aber die Herausforderung ist ja nochmal, gerade was den sozialen Wohnungsbau halt auch betrifft, dass wir da die Herausforderung haben, dass wir wirklich wieder gut und günstig bauen müssen. Und ich mache nochmal deutlich, die Nachwehen spüren wir heute, was 1999 passiert ist, als Norbert Gansel Oberbürgermeister war und die Kieler Wohnungsbaugesellschaft verkauft hat. Mhm. 11.000 Wohnungen. 11.000 Wohnungen, die der Stadt Kiel halt auch fehlen. Und die Herausforderung wird sein, natürlich nicht Zahlen und Fakten danken zu geben, aber ich als Oberbürgermeister werde eine Wohnraumoffensive starten, vor allem mit Genossenschaften, aber auch mit privaten Investoren und in dieser Stadt deutlich die ein oder andere Attraktivität zu steigen, wenn es um sozialen Wohnungsbau mhm. geht, wenn es insgesamt um bezahlbaren Wohnungsraum geht.
Ja, wir hören uns das auch nochmal an, Herr Dakowski, jetzt können Sie nochmal die Ohren spitzen. Das hat nämlich Herr Yilmaz auch in unserem Interview nochmal ausgeführt.
Wir müssen jetzt aber nochmal in der Stadt eine Wohnraumoffensive anfangen und da möchte ich Partner an den Tisch holen, wie beispielsweise Baugenossenschaften, aber auch private Träger, die mit der Stadt zusammen auch dieses Problem ernst nehmen.
Was halten Sie von der Herangehensweise und stimmen Sie dazu an der Vorschläge?
Ich finde das so widersprüchlich, weil auf der einen Seite vertritt Samet Yilmaz die Haltung, er möchte die KIWOG stärken, also die Kieler Wohnungsbaugesellschaft. Und da gibt es ja einen Ratsbeschluss mit grün-roter Mehrheit, dass nur noch die KIWOG städtische Grundstücke bauen bzw. entwickeln darf, quasi eine Art Monopolstellung bekommt. Und dann spricht er aber im gleichen Atemzug von privaten Investoren, mit denen er sozialen Wohnraum fördern will. Wenn man nur die KIWOG stärkt und dieser KIWOG eine Monopolstellung gibt, was passiert denn dann? Dann wenden sich private Investoren ab. Ja, die finden am Markt für sozialen Wohnungsbau überhaupt nicht mehr statt. Das ist auch genau das, was ich von den privaten Bauträgern immer wieder höre. Was soll das? Warum lässt uns die Stadt nicht weiter solche Sachen mitentwickeln? Und deswegen finde ich, es ist ein absoluter Widerspruch. Ich bin dafür, dass die KIWOG durchaus bestehen soll. Ich habe kein Problem damit, ganz im Gegenteil. Sie kann auch Gutes bewirken. Aber wir sollten eine gesunde Mischung haben aus städtischem Wohnungsbau, insbesondere eben für sozialen Wohnungsbau und dann aber auch die privaten Investoren zulassen.
Mhm. Faktencheck, also vor ja. allem, wenn es um die, das stimmt nicht ganz, das kann ich auch nicht so ganz stehen.
Ja.
Die KIWOG stärken und dass die KIWOG dementsprechend auch eine Monopolstellung, ist ja keine Monopolstellung, sondern es geht um Vorkaufsrecht. Wir möchten haben, dass die Stadt Vorkaufsrecht hat, wenn es darum geht, auch natürlich Grundstücke zu bedienen, dass man das halt nicht nur privaten Investoren lässt, weil der Wohnungsmarkt darf nicht nur privat für finanzielle Unterstützung oder für Menschen oder für private Investoren, die damit Geld verdienen wollen. Deshalb sagen wir, Keywalk hat Vorkaufsrecht und ich möchte in Einklang mit privaten Investoren und mit den Baugenossenschaften, so wie wir auch bestimmte Projekte auch schon mittlerweile in Kiel realisiert haben, der Kieler Süden. Der Kieler Süden ist ja nicht so, dass die Keywalk ja die mehrere zigtausend Quadratmeter halt auch bedienen, sondern da sind private Investoren mit dabei, da ist die Keywalk halt auch mit dabei und die Genossenschaften mit dabei, die ein Stadtteil, ein Quartier dann halt auch lassen. Weil das Problem ist, wenn wir es nur den privaten Investoren lassen, dass wir Einzimmerwohnung für 600 Euro haben und Quadratmeterpreise von 18 bis 20 Euro. Und das können wir uns in Zukunft nicht leisten.
Wenn er übrigens davon spricht, er wolle die Keywalk stärken, warum tut dann die grün-rote Mehrheit in der Ratsversammlung das Gegenteil? Da ist gerade der Keywalk 1 Million Euro weggenommen worden an Haushaltsvolumen. Aber gut, das wollte ich nur mal nebenbei bemerken.
Es ist natürlich eine haushalterische Debatte. Das bedeutet ja nicht, also wir haben ein Haushaltsmann jedes Jahr, das bedeutet ja nicht, dass es immer so sein muss. Man guckt nach Maßnahmen, die man realisieren kann. Und die Keywalk bringt natürlich jetzt von heute auf morgen nicht diesen Bauspirit halt auch rein. Ich denke, im nächsten Jahr kann es wieder anders aussehen.
Wohnen, da gehen die Meinungen auseinander. Wir hatten die Stadtbahn, da gehen die Meinungen auseinander. Wir wollen so langsam zum Abschluss kommen und da haben wir uns ein bisschen was Vereinendes überlegt. Herr Yilmaz, wenn man durch die Stadt läuft und die Plakate von Ihnen liest, dann sind die fröhlich mit Alliteration gestaltet. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Ich denke, Sie haben sich die Plakate auch angeguckt, Herr Derkowski. Mutiges Machen, blühende Bildung, quirlige Quartiere. Ich könnte noch weitermachen. Sie sind Moderator. Deshalb dachte ich, es ist die perfekte Aufgabe für Sie, als Wortgewandter eine Alliteration für Herr Yilmaz sich auszudenken, wenn er denn nun Oberbürgermeister ist. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich finde O sehr schwierig, deshalb gebe ich eine kleine Bandbreite an Buchstaben. Es könnte O, also der O, Oberbürgermeister oder auch B, Bürgermeister. Ansonsten würden auch Samet und Yilmaz als, also S und Y als Vorgaben gelten.
Also zunächst
ist die
mal
Aufgabe
fand
verstanden.
Ich es. Am liebsten hätte ich mich angeschlossen an das, was Florian Wrobel auf seine Plakate geschrieben hat für wirre Wortspiele. Das fand ich also so wunderschön.
Okay.
Leider sind diese Plakate mittlerweile fast alle abgehängt worden. Wenn ich das mit B machen darf, würde ich tatsächlich sagen, also ich soll mich jetzt selbst beschreiben. Ne?
Nee,
mit,
Herr Yilmaz
ach,
gerne.
Okay. Mit O oder mit B? Was war die letzte Auswahl?
Das war das Angebot von mir, weil ich fand O schwierig selber. Ich habe es selber gespielt, deshalb dieses Spiel. Und deshalb ist B auch in Ordnung oder S oder Y.
Ich möchte ja auch nicht zu gemein sein.
Ja.
Aber da die grüne Politik meiner Meinung nach sehr häufig oberlehrerhaft daherkommt, oberlehrerhafter Oberbürgermeister Samet.
Der Kieler Junge, der 96 seinen Hauptschulabschluss gemacht hat und später promoviert hat, ist, glaube ich, kein Oberlehrer, ganz wichtig. Und der Oberbürgermeister ist für die Stadt Kiel da, ein pragmatischer Mensch, der als Person gewählt wird, der für die Partei halt auch auftritt. Und das muss nicht unbedingt der grüne Politiker sein. Das
Sie sind ja auf dem
Gebiet
Alliteration Profi. Deshalb würden wir
und
Ihnen
mein
auch
Team.
Und das Team, genau. Deshalb würden wir Ihnen auch gerne die Aufgabe geben, für Herr Derkowski dieses kleine Spielchen noch zu spielen. Welche, auch da gibt es mehrere Buchstaben zur Auswahl. O, B, D und G. Welche Alliteration fällt Ihnen da ein in Bezug auf Herr Derkowski?
O, B, D und?
G. Gerrit Derkowski,
ja.
Oberbürgermeister oder nur Bürgermeister wäre in dem Fall auch. Haben wir uns überlegt, wäre nett.
Ja, ich möchte ja auch nicht gemein werden. Vor allem, weil mir seine Plakate natürlich gerade das Thema Schulbau statt Stadtbahn sofort an den...
Das ist auch eine Alliteration,
ja.
Fällt mir gerade auf.
Aber er steuert nicht
Das wäre die Möglichkeit und da habe ich ja gesagt, so, dann könnten wir ja auch einige Sachen aufstellen. Derkowski, Derkowski der Bürgermeister.
Okay, lassen wir so einigermaßen durchgehen. Vielleicht muss da das Team nochmal in Klausur gehen.
Gerne.
Wir schließen ab.
Genau, und ganz zum Schluss wollen wir nochmal jetzt für 30 Sekunden, wir kürzen es von einer Minute auf 30 Sekunden, die Möglichkeit Ihnen geben, sich nochmal vom Gegenüber zu unterscheiden. Also was ist der herausstechendste Punkt, in dem jetzt, sagen wir mal, Herr Derkowski fängt an, in dem Sie sich von Herrn Samet Yilmaz unterscheiden? Ich stoppe die Zeit.
Realistische Politik für Kiel, mehr Bürgerfreundlichkeit als Oberbürgermeister. Ich möchte ja auch meine Sprechstunde für die Bürger einrichten. Das ist eine meiner Sofortmaßnahmen. und eine Mobilität wirklich für alle Stadtteile. Auch das ist ja ein Argument gegen die Stadtbahn, weil die Stadtteile in den Randbezirken kaum erreicht werden von der Stadtbahn. Und deswegen möchte ich gerne ein ganzheitliches Mobilitätskonzept haben, das für alle Kielerinnen und Kieler da ist.
Ja, das waren 32 Sekunden, das lassen wir mal gelten. Und jetzt nochmal, Herr Jemers, was ist der entscheidendste Unterschied?
Verwaltungserfahrung, Führungserfahrung, Kieler Jung, hier groß geworden, aufgewachsen, der Brückenbauer, der pragmatisch in die Zukunft schaut, der diese Stadt in die Zukunft bringen möchte, mit einer modernen Verwaltung, lebenswert zu gestalten und vor allem auch den Menschen ein Gesicht zu geben und eine Stimme zu geben, die in den letzten Jahren meint zu haben, nicht gesehen zu werden. Und ich möchte West- und Ostufer zusammenbringen und vor allem als Kieler Junge. Das ist mir sehr wichtig.
Genau 30 Sekunden, wunderbar.
Perfekt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank, dass Sie sich auf dieses kleine Experiment von unserer Seite eingelassen haben. Wir fanden es wichtig, dass wir uns nochmal mit Ihnen treffen, weil wir finden auch wichtig, dass wir nach der ersten Wahl jetzt nicht müde werden, wählen zu gehen. Deshalb hier der Aufruf nochmal an alle Studierenden und auch an alle Nichtstudierenden, die uns vielleicht hören, dass man am 7.12. seine Stimme nutzt. Vielleicht von Ihnen beiden auch nochmal kurz, warum sollte man wählen gehen? Und da geht es jetzt nicht drum, die Person zu wählen, sondern generell sein Wahlrecht zu nutzen. Ich denke, da sind Sie sich auch einig.
Ja, wählen gehen auf jeden Fall, weil das Wesen unserer Demokratie ist. Wir sollten jeden Tag daran denken, dass es Milliarden von Menschen gibt auf der Welt, die nicht frei wählen können. Und darüber sollten wir uns bewusst sein. Mhm. Wählen ist das Wesen unserer Demokratie. Die Wählerinnen und Wähler sind der Souverän in diesem Land. Sie entscheiden mit ihrer Stimme, wie die Zukunft in unserem Land und eben auch in unserer Stadt gestaltet werden soll. Deswegen ganz wichtig, wählen gehen.
Herr Jemers, haben Sie da was hinzuzufügen?
Ja, natürlich. Eine Stärke der Demokratie ist es, wenn auch Kommune funktioniert und jeder und jede hat den Beitrag am 7.12. die Möglichkeit, diesen Beitrag auch zu leisten mit der Stimme. Wenn Sie natürlich haben wollen, dass diese Stadt in die Zukunft geht, dass wir eine moderne Stadt werden und da können Sie natürlich einen Beitrag leisten. Und es ist ein Fundus der Demokratie, dass man das auch schätzen sollte. Und diesen Beitrag sollten wir am 7.12. leisten.
Das sollte genug Motivation sein, nochmal den Weg zur Wahlurne auf sich zu nehmen. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke auch.
Politik passiert direkt bei uns im Studio. Campus Radio aktiv zur Oberbürgermeisterwahl 2025.